Geschichte, die wir gerade gehört haben, passt sehr gut zu dem, was ich heute sagen möchte. Ja. Liebe Schwestern und Brüder, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich wirklich von Herzen gefreut habe, als ich von Sabine und von Andreas angefragt wurde, ob ich einen Predigttext hier bei Ihnen in der Gemeinde auslegen könnte. Ich habe sofort Ja gesagt. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal mein Gesicht in den vergangenen Jahren hier in den Räumen gesehen? Weiß ich nicht. Ja, manchmal war das so. Aber auch wenn Sie mich vielleicht ein bisschen seltener gesehen haben, meistens zur Allianz Gebetswoche, zum Abschlussgottesdienst, ist es mir doch ein ganz großes Anliegen, dass wir näher in Kontakt kommen. Und ich habe gerade eben auch erzählt, dass ich die ACK organisiere, also ich bin ökumenischer Beauftragter des Evangelischen Kirchenkreises, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, und dann wurde ich gewählt von den anderen Gemeinden als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und ich sage es ganz ohne Umschweife, es tut mir weh, dass Ihre Gemeinde sich bisher nicht den entscheidenden Ruck gegeben hat, in dieser ACK mitzumachen. Uli Flottmann und Martin Schöneberg, wie schon erwähnt, zu denen hatte ich immer einen guten Kontakt, aber letztlich ist es nie dazu gekommen, dass sie auch vertraglich Teil der ACK geworden sind. Das tut mir sehr leid, gerade weil sie so eine große, lebendige und sympathische Gemeinde sind. So, jetzt aber schon genug geworben und genug werbender Unterton, nehmen Sie mir das nicht übel. Ich will niemanden zu irgendwas drängen, aber Sie doch vielleicht noch mal zum Nachdenken über die Beziehungen zu den anderen anregen. Und deshalb spreche ich heute Morgen zu Ihnen auch über die Ökumene. Ökumene, das heißt eigentlich Erdkreis oder Welt. Und man meint damit die Zusammenarbeit der unzählig vielen christlichen Kirchen und Gemeinschaften weltweit. Oder besser gesagt, die Bewegung dahin, dass alle doch mal irgendwann zusammenarbeiten werden. Und genau das ist ein Auftrag, der selbstverständlich ist und der so schon in der Bibel steht. In Johannes 13, 43 heißt es: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das sollte jetzt hier projiziert werden, kommt bestimmt gleich. Eine andere Bibelstelle, ebenfalls von Jesus im sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Verse 20 bis 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und bei Paulus lesen wir im Römerbrief, Kapitel 15, Verse 5 bis 7. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und schließlich nochmal Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und das sind nur einige Bibelstellen, worin wir zur Einheit ermahnt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, hier geht es gar nicht um verschiedene Kirchen, sondern um den Zusammenhalt in der eigenen Gemeinde, also ein Aufruf, sich nicht zu spalten. Aber wenn es am Anfang unserer gemeinsamen Geschichte eine Jesusbewegung gegeben hat, warum gibt es denn dann heute so viele Gruppen und Kirchen und Gemeinden? Doch wohl genau darum, weil sich schon die erste Gemeinde in Jerusalem gespalten hat. Und das war so nicht von Gott gewollt. Schon die Apostelgeschichte berichtet uns von unterschiedlichen Gruppen und Meinungsverschiedenheiten. Und so ging es dann immer weiter. Heute gibt es unzählig viele christliche Gemeinschaften mit unterschiedlichen Lehren, Gottesdienstarten und Glaubensformen. Die sind manchmal so unterschiedlich, dass ein Außenstehender gar nicht auf die Idee kommt, dass es sich um eine Religion handelt. Stellen Sie sich nun mal vor, machen wir mal so ein Gedankenexperiment. Eine Frau, die noch nie von Jesus gehört hat, kommt hier zu uns in den Gottesdienst. Sie tritt in eine Art Vortragssaal ein, hört die schönen Anbetungslieder, nimmt eine aufmerksame Gemeinde wahr, die bewusst manchmal Amen oder Halleluja ruft und frei betet. Und sie wird einen glatzköpfigen Prediger hören, der viel redet. Dann kommt sie in eine lutherische Gemeinde, sagen wir in Schweden. Sie sitzt in einer alten, ehrwürdigen Kirche, hört Glockengeläut, hört Orgel. Um sie herum Männer und Frauen mit gesenkten Köpfen in den Bänken, die sehr, sehr alte Lieder aus Gesangbüchern singen. Der Gottesdienst wird fast ausschließlich von einem Mann im schwarzen Talar gestaltet und alles läuft ganz streng nach alten Ritualen ab. Dann kommt sie in eine Pfingstgemeinde nach Afrika. Sie geht in einen Saal und trifft auch Frauen und Männer, die viele mitreißende Lieder singen und die knallbunt gekleidet sind. Dann ruft der Prediger alle zum Tanzen auf und die ganze Gemeinde wirbelt durch den Raum. Anschließend beim freien Gebet sprechen einige in einer unverständlichen Sprache, die Gott ihnen eingegeben hat, und hinterher wird übersetzt, was Gott ihnen ganz konkret mitteilen wollte. Und dann kommt sie zuletzt noch in die syrisch-orthodoxe Gemeinde. Der Gottesdienst dauert 3 Stunden Minimum. Stehend. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen der Besucher. Ein Priester mit sehr langem Bart singt alles auf Aramäisch, was übrigens auch Christen in Syrien nicht mehr verstehen können. Der uralte Raum ist völlig mit Weihrauch erfüllt und voller Bilder, die von Gold und bunten Farben glänzen, und ab und zu schreitet der ehrwürdige Priester hinter die Bilderwand, um geheimnisvolle Rituale durchzuführen. Jetzt frage ich Sie, wird die Besucherin der Gottesdienste nicht denken, dass es sich hier um völlig unterschiedliche Religionen handelt? Und selbst hier in Stade, ich weiß nicht, ob Sie mir das glauben, gibt es so unterschiedliche Gemeinden. Die katholische und die evangelische kennen die meistens. Neuerdings auch eine russisch-orthodoxe Gemeinde, da war ich gestern zur göttlichen Liturgie. Es gibt eine schwarzafrikanische Gemeinde, die sich im Bockhaus der Weg trifft, eine Sinti-Gemeinde, eine pfingstlerisch-rumänische Gemeinde, Baptisten, sogar 7-Tags-Adventisten haben wir hier. Liebe Geschwister, wie gehen Kirchen und Gemeinden damit um, dass es auch andere Christen gibt? Vor einiger Zeit haben wir in der ACK versucht, einen Kontakt zu einer großen russlanddeutschen Gemeinde aufzubauen. Wir haben einen freundlichen Brief geschrieben und nach mehreren Monaten eine Antwort erhalten. Die Gemeinde sei an keiner Zusammenarbeit interessiert, denn die anderen würden ja nicht so glauben wie Sie. Manche Gemeinden sind sich eben selbst genug und sprechen anderen das Christsein einfach ab. Das ist natürlich die einfachste Art, mit dem Auftrag der Einheit umzugehen. Andere wiederum ignorieren die Vielfalt einfach. Naja, da gibt es auch andere, aber die kennen wir eigentlich nicht. Und dann gibt es die, die sich auf den mühsamen Weg machen, den anderen zu begegnen. Und das sind diejenigen, die den Weg der Ökumene gehen. Ich sage mühsam, weil es natürlich für jeden eine Zumutung ist, Christen zu begegnen, die ihren Glauben so ganz anders leben als ich selber. Jedes Detail stellt mich in meinem Glauben in Frage. Und auf einmal ist nichts mehr so völlig klar und selbstverständlich. Ich möchte heute Morgen ganz, ganz offen und ehrlich zu Ihnen sprechen. Für viele Geschwister in der kirchensteuerfinanzierten Amtskirchen wirken Freikirchler ein bisschen fanatisch, theologisch engstirnig. Und wenn ein Pastor gehen muss, nur weil er sich von seiner Frau trennen möchte, dann stößt das auf völliges Unverständnis. Und andersrum genauso. Sie, die Geschwister in den Freikirchen, denken vielleicht, das da in der Landeskirche, das sind alles Leute, deren Glaube nur auf der Lohnsteuerkarte steht und die gar keine echte Nähe zu Jesus besitzen. Und die Katholiken denken vielleicht, die Evangelischen, und dabei ist es ihnen ziemlich egal, ob lutherisch oder freikirchlich, die bekommen nicht jede Woche das vorgeschriebene Abendmahl. Wie sollen die denn glauben können, wenn die nicht mal solche grundlegenden Regeln der Beziehung zu Gott einhalten? Das meine ich, wenn ich von riesigen Herausforderungen spreche. Es ist eine riesige Herausforderung, wenn ich selber auf Christen treffe, von denen ich am liebsten sagen würde, das ist aber falsch, wie ihr das macht, und die mich zwingen, meinen eigenen Glauben immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Aber um eins gleich vorweg zu sagen, der Ökumene-Bewegung geht es nicht darum, alle Unterschiede einzuebnen und ein ganz neues Christentum des kleinsten gemeinsamen Nenners zu basteln. Ganz im Gegenteil. Der Slogan der Ökumene lautet: Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Also die Unterschiede herausstellen, aber auch das Gemeinsame in den Blick nehmen. Und mit dem Willen der Versöhnung trotzdem und gerade aufeinander zuzugehen. Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Die Einheit ergibt sich nicht aus Gleichmacherei, sondern aus der liebevollen Zuwendung zum anderen. Das nennen wir Versöhnung. Liebe Geschwister, ein langes Vorwort für das, was ich eigentlich heute mit Ihnen in den Blick nehmen möchte, nämlich die Anfänge der Grüppchenbildung und wie die ersten Christen in der Bibel mit ihrer Unterschiedlichkeit umgegangen sind. Wir steigen in eine Zeitmaschine und fahren zurück in die Jahre nach 30. Das, was wir heute Christentum nennen, ist damals noch eine jüdische Sekte und unlösbar mit den jüdischen Synagogen verbunden. In Jerusalem gibt es verschiedene jüdische Gemeinden, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Die einen ganz traditionell aramäisch, wie Jesus auch, und andere Koiné-Griechisch, wie damals, das war damals so die globale Umgangssprache, wie heute Englisch. Stellen Sie sich das vor, wie bei den Muslimen in den Moscheen bei uns, in manchen wird Türkisch gesprochen, in anderen Arabisch und trotzdem sind alle muslimisch. Hier in Jerusalem begegnen wir einem jungen Mann, dem vorgeworfen wird, falsche Glaubenslehren zu verbreiten. Er steht vor einer wütenden Menschenmenge und hält eine flammende Rede, um sich zu verteidigen. Wer ist es? Stephanus, genau. Und er gehört, der gehört einer neuen jüdischen Glaubensrichtung an. Er behauptet, dass ein gewisser Jesus von Nazareth der lang erwartete Messias ist, der nun die Endzeit anbrechen lässt. Und er argumentiert so, können Sie alles nachlesen in Apostelgeschichte, dass das keine neue Lehre sei, sondern geradezu urjüdisch. Aber es nützt nichts. Eine Menge traditioneller Juden fällt über ihn her und tötet ihn. Und ihre Gewalt richtet sich nicht nur gegen ihn. Diese neue Gruppe, die später Christen genannt wird, erlebt eine große Verfolgung. Apostelgeschichte 8, Vers 1. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Damit werden wir Zeugen der allerersten Entfremdung. Die aramäisch sprechenden Judenchristen bleiben in Jerusalem. Und die griechisch sprechenden fliehen ins Umland. Ganz sicher wird es noch gute Kontakte gegeben haben, aber wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht und austauscht, dann entfremdet man sich schnell. So ist das eben. Und diese Entfremdung kann man an einem Punkt ganz besonders gut sehen, nämlich an der Frage der griechisch sprechenden Gottesfürchtigen. Dazu jetzt ein kleiner Exkurs. Jude ist immer nur der oder die, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Also Vater zählt nicht, jüdische Mutter. Und es gab und gibt aber natürlich auch nicht-jüdische Menschen, die als Juden leben wollen, die Juden werden möchten. Und das geht auch, indem sie Proselyten werden. Das heißt wörtlich übersetzt Hinzugekommene. Sie müssen sich beschneiden lassen und werden verpflichtet, die komplizierten jüdischen Reinheitsgesetze einzuhalten. Aber damals machten diesen Schritt nur sehr wenige, denn damit stießen sie ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Geschäftspartner vor den Kopf. Deshalb gab es eine große Gruppe von Sympathisanten des Judentums, die zwar bei den Gebeten und Opfern immer dabei waren, aber sich nicht beschneiden ließen. Sie lebten quasi ein Judentum-Light. Im Neuen Testament heißen sie Gottesfürchtige. Der Hauptmann von Kapernaum in Lukas 7 ist so einer. Oder der Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10. Oder die Purpurhändlerin Lydia in Apostelgeschichte 16. Oder der Titus aus den Paulusbriefen. Die waren keine Heiden, also Gottlose, sondern eigentlich griechisch sprechende, die wie Juden lebten, aber die eben den letzten Schritt nicht taten. Sie ließen sich nicht beschneiden. Und genau hier, in dieser Gruppe der Gottesfürchtigen, schlug die frohe Botschaft von Jesus voll ein. Zu Hunderten bekannten sich die Gottesfürchtigen zu Jesus und zur frohen Botschaft. Denn nun waren sie nicht mehr Juden zweiter Klasse, sondern als vollgültige Mitglieder anerkannt. Die Judenchristen, die in Jerusalem geblieben waren, die rieben sich nun die Augen und wunderten sich. Während sie immer mehr an Bedeutung verloren, entwickelten sich in der ganzen Mittelmeerwelt neue jüdische Gemeinschaften, die Jesus als Messias verehrten. Und natürlich ließen sich diese Gottesfürchtigen nicht beschneiden. Wozu denn auch? Die Endzeit war angebrochen und in wenigen Wochen und Monaten würde der Messias Jesus wiederkommen. Wozu denn beschneiden? Und genau an diesem Punkt bestand die Uneinigkeit zwischen den Gemeinden. Ich erinnere nochmal, es gab die Jesus-Anhänger mit Zentrum in Jerusalem unter Petrus und Jakobus, deren Mitglieder aramäisch sprachen und beschnitten waren und vollständig jüdisch lebten. Und es gab die Jesusgemeinschaften mit Zentrum im syrischen Antiochia, deren Mitglieder griechisch sprachen und die nicht von Geburt an Juden waren, also auch nicht beschnitten waren und die jüdischen Vorschriften nicht ganz so genau befolgten. Und diese neuen Gemeinden wurden repräsentiert durch einen großen Intellektuellen aus Tarsus, den Sie wahrscheinlich alle kennen, nämlich Paulus. Genau, Saulus mit dem Beinamen Paulus. Und beide Gruppen bewegten sich jetzt bedrohlich weit voneinander weg. Die Frage, die im Raum stand, war, sollte man nun die neuen Mitglieder, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, beschneiden lassen oder nicht? War die Jesusbewegung Teil des Judentums oder etwas Neues? Und so kam es zu Spannungen. Liebe Geschwister, beschnitten oder unbeschnitten, jüdisch leben oder nicht jüdisch leben, vielleicht scheinen Ihnen diese Gegensätze jetzt gerade ziemlich unbedeutend. Aber dann machen Sie sich klar, worum es hier im Grunde geht. Hier stand nicht weniger als das Heil auf dem Spiel. Für einen jüdisch sozialisierten Menschen war ganz klar, dass nur der oder diejenige volle Zugehörigkeit zum Gott Israels haben konnte, der auch oder die auch zum Gottesvolk dazugehörte, also Jude war. Und Jude war nur, wer von Geburt an Jude war oder Proselyt wurde und sich beschneiden ließ. Alles andere war Häresie, Glaubensabfall. Apostelgeschichte 15, Verse 1 und 2. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Geschwistern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das verursachte große Aufregung in der Gemeinde. Und Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit. Es hat also nicht lange gedauert. Bereits 20 Jahre nach dem irdischen Jesus gab es die erste Spaltung, den ersten handfesten Streit. Für uns heute ist natürlich spannend zu schauen, wie die beiden Lager mit ihren Unterschieden umgegangen sind. Wie haben sie ihren Streit beigelegt? Ich lese weiter aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Übrigens nach der nagelneuen Basisübersetzung, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Deshalb beschloss man, Paulus, Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu schicken. Dort sollten sie die Streitfrage den Aposteln und den Gemeindeältesten vorlegen. Eine Beobachtung ist an dieser Stelle ganz besonders wichtig. Die Antiochener waren vom Willen zur Einheit durchdrungen. Sie hätten ja problemlos auch sagen können, wir machen einfach, was wir wollen. Wir leben unseren Glauben, wie wir es für richtig halten und fertig. Aber das kam interessanterweise für beide Seiten absolut nicht in Frage. So tief der Graben auch war, alle wollten einen Weg finden, um gemeinsam Jesus nachzufolgen. Wir lesen Verse 3 bis 4. Als Paulus, Barnabas und ihre Begleiter in Jerusalem ankamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde, den Aposteln und den Gemeindeältesten empfangen. Sie berichteten ausführlich, was Gott durch sie bewirkt hatte. Habe ich jetzt was überschlagen? Vers 3 habe ich überschlagen. Paulus und Barnabas und ihre Begleiter wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Dann reisten sie durch Phönizien und Samarien und erzählten überall, wie die Heiden den Glauben angenommen hatten. Damit lösten sie bei allen Geschwistern große Freude aus. Als Paulus und Barnabas und ihre Begleiter in Jerusalem ankamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde, den Aposteln und den Gemeindeältesten empfangen und berichteten ausführlich, was Gott durch sie bewirkt hatte. Die antiochenische Gemeinschaft schickt also eine Delegation nach Jerusalem, hochkarätig besetzt mit Paulus und Barnabas. Sie werden freundlich aufgenommen, auch wenn der Ton manchmal scharf ist. Vers 5. Aber einige von der Partei der Pharisäer, es gibt also auch Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und die nun Teil der Jesusgemeinde sind. Einige von der Partei der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren, standen auf, sie forderten, man muss diese Menschen beschneiden und von ihnen verlangen, die Tora des Mose zu befolgen. Daraufhin versammelten sich die Apostel und die Gemeindeältesten, um über diese Frage zu beraten. Dabei kam es zu einem heftigen Streit. Schon wieder heftiger Streit. Und doch verlieren sich beide Gruppen nicht aus den Augen. Für alle ist klar, wir gehören als Geschwister zusammen. Und wir müssen eine Lösung finden, die allen Beteiligten gerecht wird. Das Treffen läuft dann ab wie so eine politische Tagung mit Rede und Gegenrede. Vers 7. Da stand Petrus auf und sagte zu ihnen, ihr Geschwister, ihr wisst doch, dass Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen hat, durch meine Verkündigung sollten die Heiden die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen. Und Gott, der ja die Herzen kennt, hat das selbst bestätigt. Er hat nämlich auch ihnen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Und ich überspringe einige Zeilen und ich gehe auf Vers 12. Da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu. Sie berichteten von den Zeichen und Wundern, die Gott durch sie bei den Heiden vollbracht hatte. Als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Und ich lese das Zentrum der Rede des Jakobus ab Vers 19. Deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten die Heiden, die sich Gott zuwenden, nicht unnötig belasten. Wir sollten sie lediglich in einem Brief auffordern, einige Dinge zu unterlassen, die sie unrein machten. Sie sollen keine Götzen verehren und nicht mit Verwandten schlafen und sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind oder Blut zu sich nehmen. Die Lösung ist also genau wie in der Politik ein Kompromiss. Solche Gottesfürchtige, hier in jüdischer Perspektive als Heiden beschrieben, die Jesus nachfolgen wollen, aber nicht als Juden geboren wurden, müssen sich nicht beschneiden lassen. Ein Punkt für Paulus. Aber in Bezug auf die Einhaltung des jüdischen Torah-Gesetzes wird ein Minimalkonsens verabredet, der fortan auch für alle Nichtbeschnittenen gilt. Ein Punkt für Petrus. Liebe Gemeinde, wie es weitergeht, können Sie gerne selber lesen, und zwar im Galaterbrief im 2. Kapitel. Nur so viel, der Kompromiss hat nicht so lange gehalten, da kam es schon wieder zum Eklat. Aber auch dann haben sich die Gruppen nicht aus den Augen verloren. Wichtiger scheint es heute für uns, die Ausgangsfrage noch einmal aufzunehmen. Wie sind die christlichen Gruppen mit ihrer Verschiedenheit umgegangen? Erstens, sie sind sich begegnet. Also sie haben sich in den Arm genommen, haben miteinander gegessen und getrunken. Sie haben sich Auge in Auge wahrgenommen und nicht von ferne übereinander geurteilt. Zweitens, sie sind sich mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe begegnet. Keiner hat dem anderen den Glauben abgesprochen. Drittens, sie haben niemals aus dem Blick verloren, dass im Grunde alle zusammengehören, auch wenn die Unterschiede noch so groß waren. Und schließlich viertens, sie haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, mit dem alle leben konnten. Was sich darin in diesen vier Punkten ausdrückt, ist exakt das, was ich zu Anfang beschrieben habe mit Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Ja, sie sind verschieden und sie bleiben verschieden. Sie leben ihren Glauben an Jesus ganz anders, aber sie setzen sich an einen Tisch und hören einander zu. Sie lernen ihre unterschiedlichen Positionen zu begreifen. Vor allem aber, sie geben den Gedanken nicht auf, dass alle, die an Jesus glauben, zusammengehören. Es ist der Wille zur Versöhnung, der sie in aller Unterschiedlichkeit vereinigt. Ich halte diese Geschichte von der ersten Trennung und der ersten Versöhnung für ein Vorbild für die heutige Ökumene. Einheit ergibt sich nämlich nicht aus der möglichst großen Zahl an Gemeinsamkeiten, sondern aus dem Willen zur Versöhnung. Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Das kann man übrigens auch sonst an Beziehungen feststellen. Ob man gut oder weniger miteinander kann, hat gar nichts mit der Menge an Gemeinsamkeiten zu tun. Klar sollten Ehepaare auch das eine oder andere miteinander teilen können. Und natürlich bringen gemeinsame Hobbys Schüler auf dem Schulhof zusammen. Aber es ist nicht das Entscheidende, ob es dann zu einer Beziehung oder zu einem Zerwürfnis kommt. Entscheidend ist der Wille zur Versöhnung. Und das ist alles andere als einfach. Glaube ist nämlich etwas, was mit Heimat zu tun hat. So oder so müssen die Worte ausgelegt werden. So oder so muss ein Gottesdienst ablaufen. Solche Lieder müssen gesungen werden, damit ich das Gefühl habe, zu Hause und Gott ganz nahe zu sein. Und das ist auch gut so. Aber wenn wir genau hinschauen, sind es ja nicht die Formen des Gottesdienstes oder eine richtige Lehrmeinung, die uns zu Christen hat werden lassen. Es war doch die Begegnung mit Jesus. Wir sind doch nicht Christen geworden, weil uns eine Lehre überzeugt hat oder weil uns die Musik so angesprochen hat. Und nicht, weil der Pastor uns so gut gefallen hat. Und nicht, weil die Gemeindearbeit so toll ist. Wir sind doch Christen geworden, weil uns Gott ganz tief im Herzen angerührt hat. weil wir real seine Nähe, seine Güte, seine Liebe erfahren haben. Und wie das konkret aussieht, da würde vielleicht schon jede und jeder von uns das ganz unterschiedlich beschreiben. Für die einen war es eine Lebensübergabe an Jesus. Für die anderen ein längerer Prozess in der Begleitung durch den Heiligen Geist. Für wieder einen anderen ein besonders einschneidendes Erlebnis oder ein Klosteraufenthalt. Immer aber ist es etwas, was uns in tiefster Seele angerührt hat und in die Nachfolge gerufen hat. Vielleicht ist genau das der sogenannte kleinste gemeinsame Nenner von uns allen, die wir uns Christen nennen, die Berührung durch Jesus. Nur dass dieser kleinste gemeinsame Nenner gar nicht so klein ist. Denn dass Gott uns anrührt und ich Ja dazu sage, das ist das Fundament unseres Glaubens und ich behaupte für uns alle. Warum er das auf so unterschiedliche Weise tut, ich weiß es nicht. Warum er uns auf so ganz unterschiedliche Wege der Nachfolge ruft, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue darauf, dass es bei Ihnen dieselbe Berührung war, die auch ich gespürt habe. Natürlich ist es immer viel bequemer, sich in seinem eigenen Glauben bestärken zu lassen, von Menschen, die diesen Leben genauso leben wie ich auch. Und es ist einfacher, die anderen Christen als nicht so richtige Christen abzutun. Aber der Weg, zu dem Gott uns beauftragt hat, das ist der schwierigere. Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Und daher lassen Sie uns großzügig sein, wenn wir anderen Christen begegnen, deren Christsein wir nicht verstehen. Lassen Sie uns nie die Gewissheit darüber verlieren, dass der Geist weht, wo er will. Lassen Sie uns nicht das Staunen darüber verlernen, dass die Begegnung mit Gott so ganz und gar unterschiedliche Formen annimmt. Nehmen wir den Impuls der Liebe Gottes auf und bewegen uns aufeinander zu.